Seit Anfang April läuft in den Kinos ein Film, der einerseits ziellose Gewalt im Titel trägt, andererseits aber ganz ruhig und konzentriert beobachtet, wo sie herkommt. Mit der Faust in die Welt schlagen, nach dem Roman von Lukas Rietschel, verfilmt von Constanze Klaue. Erzählt wird die Geschichte zweier Brüder, irgendwo bei Bautzen, ganz beiläufig sickert die Gewaltbereitschaft rein in die beiden Kinder. Die sind nicht auf der Suche nach Ideologie, sondern nach Zugehörigkeit, nach Orientierung, die ansonsten ein bisschen fehlt in ihrem Leben. Und den Autor Lukas Rietschel kann ich jetzt begrüßen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Weber.
Im Leben dieser beiden Kinder, Philipp und Tobias, ist vieles unfertig improvisiert, anderes aber auch ganz klar. Beispielsweise ganz beiläufig erzählt nur so eine Bemerkung, dass die Kinder von Ärzten aufs Gymnasium gehen. Wie würden Sie die Gesellschaft um diese Kinder herum beschreiben?
Das ist ja der Versuch auch eines Zeitporträts. Das heißt, wir befinden uns in den 2000er Jahren und die Umgebung ist dementsprechend noch, die ist einfach noch ein bisschen brüchig. Da wird noch nach den Lebenswegen gesucht. Also gerade bei den Eltern können wir das ja beobachten. Die versuchen irgendwie Fuß zu fassen, immer noch in diesem neuen Deutschland. Vielleicht sind da auch schon wieder erste Enttäuschungen eingetreten. Auch die Lehrer sind sehr abwesend, nicht so ein richtigen Korrektiv, als ja dann auch dieses Hakenkreuz da auftaucht auf dem Schulgelände. Insofern, es wirkt auch alles noch sehr verletzlich, es wirkt noch so im Werden begriffen. Ich glaube, das macht diese Zeit aus, in der wir auf diese beiden Kinder stoßen.
Da ist, könnte man ja auch sagen, Platz für Ideen. Alles ist improvisiert, das heißt, es könnte ja alles Mögliche entstehen. Sie beschreiben aber einen Entwicklungsstrang und das wird dann oft subsumiert unter Rechtsruck, aber hier ruckt gar nichts. Das ist eher so ein Einsickern, das passiert ganz beiläufig, ganz selbstverständlich wird den Heranwachsenden vermittelt, was wichtig ist, was unwichtig ist, was gut ist, was aussortiert gehört. Wir hören mal rein in einen Dialog.
Mein Vater hat den ganzen Scheiß hier gelassen. Richtig gutes Werkzeug aus DDR-Zeiten. Nicht so ein Billigkack, den du heute zu kaufen kriegst.
Und wo ist dein Vater jetzt?
Das fickt sich durch Polen.
Die Polen haben meinem Vater auch die Arbeit weggenommen.
Was machen die jetzt?
Jetzt schreibt er ständig Bewerbungen, die alle wieder zurückkommen. Mein Bruder fängt die Post immer ab, damit er sich nicht aufregt. Macht er aber trotzdem.
So eine Scheiße.
Da wird also geschraubt an Mopeds, man hört, was wichtig ist, was unwichtig ist. Das ist kein Rechtsruck, oder? Da wird reingewachsen in ein Angebot, das schon bereitet ist.
Ja, irgendwo fängt das ja an, ne? Und wir hören ja hier ganz deutlich, dass diese Institution, würde ich jetzt mal nennen, der Eltern, dass die eigentlich hier versagt hat. Das ist gar nicht so untypisch für diese Zeit, wenn man es auch soziologisch betrachtet, diese Abwesenheit der Eltern. Und wir hören ja von Ramon, also dem älteren Schrauber da, da ist der Vater also ganz weg. Das ist also nicht nur so eine emotionale Abwesenheit. Und bei Philipp und Tobias, den beiden Brüdern, denen wir da folgen, da ist es vor allem so eine emotionale Abwesenheit. Und man läuft durch diesen Film und denkt sich, oder verfolgt es und denkt sich manchmal so, Mensch, warum ist denn niemand da, der die mal in den Arm nimmt, ja, der die mal hört, der die mal sieht, weil die Eltern alle mit sich beschäftigt sind. Mein Ansatz war, vielleicht kennen Sie das Buch, ja, also Wer die Nachtigall stirbt von Harper Lee, ist ein herausragendes Beispiel für aus der Kinderperspektive erzählte Gesellschaftsordnung. Also da geht es in dem Fall um die Rassismen in den 30er Jahren in den Südstaaten der USA. Und wir erleben das alles durch die Augen der Kinder und damit hat das eine ganz andere Dringlichkeit. Mhm. Und wir erleben aber alles mit. Das macht es wiederum sehr verletzlich.
Die Autos haben das Kennzeichen KM, Kamenz, die selbst kommen aus dieser Ecke, sind altersmäßig, würde ich mal sagen, so zwischen den beiden Jungs, von denen hier erzählt wird. Aber sie sind einen ganz anderen Weg gegangen. Sie sind Politikwissenschaftler, also haben studiert. Sie arbeiten als Autor und Dramatiker. Sie sind SPD-Mitglied. Was entscheidet darüber, ob man so ein Philipp wird, wie in Ihrem Buch und im darauf basierenden Film, oder ein Lukas wie Sie?
Das kann ich Ihnen gar nicht so beantworten, weil das so die große Frage ist, die mich in meiner Arbeit seit jeher beschäftigt und auch der Grund war, dieses Buch zu schreiben. Ich habe erstmal nur geschrieben, was ich kannte und das ist eben auch mein Aufwachsen. Das ist das Aufwachsen meiner Freunde und Klassenkameraden. Aber ab einem gewissen Punkt habe ich mich so umgeschaut und dachte, was ist denn passiert? Was habe ich denn vielleicht nicht mitbekommen? Und dachte, ich erzähle jetzt einfach mal das, wo wir alle gemeinsam angefangen haben. Und das war eben diese Kindheit. Ich kann Ihnen das nicht beantworten. Ich wüsste gerne, wo man abbiegen muss oder wo der Schalter ist, wann er sich umschlägt. Und ich glaube, deswegen ist dieser Film und auch das Buch auf eine Art sehr enttäuschend, weil man, es gibt diesen Moment nicht. Also kein Leben funktioniert, auf Knopfdruck eine Änderung herbeizuführen, sondern das sind alles graduelle Dinge. Und das macht es für uns ja auch als Gesellschaft so wahnsinnig schwer, das überhaupt zu begreifen, was da los ist, wo beginnt eine Radikalisierung, wann ist sie abgeschlossen, wo kann man notfalls noch intervenieren. Das macht es ja so hochgradig schwierig von außen.
Das ist tatsächlich schwierig. Wir wollen aber trotzdem gleich nochmal versuchen, diese Entwicklung ans Schlawittchen zu bekommen. Vielen Dank bis hier für das Gespräch mit Lukas Rietschel, Autor und Dramatiker. Auf einem seiner Romane basiert ein Film, den wir aktuell im Kino sehen können, mit der Faust in die Welt schlagen. Wir sprechen gleich weiter, Herr Rietschel. Der Autor und Dramatiker Lukas Rietschel ist weiterhin bei mir zu Gast. Willkommen nochmal.
Ja, hallo.
Jetzt sind Sie sowas, ich kann Ihnen das Etikett nicht ersparen. Also Sie sind bei uns im Interview, Sie sind in anderen Medien im Interview und Sie haben immer so ein bisschen die Bauchbinde des Erklärbärs des Ostens oder für den Osten an sich kleben. Also Sie müssen immer erklären, ja, aber wieso gibt es denn da diese Radikalisierung? Wieso gibt es da dieses Gefühl des Abgehängtseins? Wie nervig ist das? Sie können offen antworten.
Naja, also ich finde die Fragen gar nicht so nervig. Ich finde es eher nervig, dass, also nicht nur ich, sondern einfach noch viel mehr, sehr viel mehr schlauere Menschen dazu sehr viel schlaue Sachen auch schon geschrieben haben und gesagt haben und wir eigentlich alles auf dem Tisch liegen haben, ja, um solche Dinge möglichst klein zu halten und oder zu verhindern, dass sie auch politisch überhaupt keine Umsetzung finden. Und das ist, glaube ich, was mich auf lange Sicht einfach so wahnsinnig ermüdet, dieses immer wieder reden, immer wieder aufzeigen, immer wieder erzählen, immer wieder erklären, wie sie es sagen, aber es verfruchtet nirgendwo. Also es ist nicht, dass wir ein Analyseproblem hätten mit diesem Thema. Das ist eher ein Kompetenz- und Umsetzungsproblem. Ja.
Nun ist es aber so, dass ich beispielsweise nie gebeten werde, mich als Westlerin, als Wessi zu erklären. Also die Fragerichtung ist dann immer klar. Also Sie müssen sich und Ihre Gesellschaft oder Ihre Herkunft, Ihren Landstrich erklären. Von mir wurde das nie eingefordert, dass ich Hessen erkläre oder sowas. Also ich frage mich, ob da so eine Ungleichgewichtung in der Betrachtung ist.
Auf jeden Fall, da steckt nicht nur ein Ungleichgewicht drin, sondern ganz offensichtlich auch ganz viel Unwissen. Trotzdem eben ein großes Interesse. Also ich erlebe das schon, dass man Dinge ja dort auch verstehen möchte. Und genau, dann schwimme ich so ein bisschen zwischen einerseits vielleicht auch ostdeutsch-spezifische oder gesellschaftstypische Dinge aufzuzählen, also auch an Ungleichheiten und auch sozialen Dingen, die einfach schiefgelaufen sind in den letzten 30 Jahren, und aber auf der anderen Seite immer auch zu sagen, das ist eben nicht spezifisch ostdeutsch, gerade dieser sogenannte Rechtsruck. Also das sehen wir eben nicht nur im Westen Deutschlands, das sehen wir in ganz Europa, das sehen wir in der ganzen Welt. Das heißt, wir greifen auch zu kurz, wenn wir diesen Blick so verengen und glauben, wir müssten uns intensiver noch mit dem Osten beschäftigen und dieser sogenannten Transformation, um verstehen zu können, warum Menschen dann jetzt nicht so wählen, wie uns das vielleicht gefällt, aber kommen eben zu dem Schluss, nee, das greift dann zu klein, das müssen wir größer denken. Und da ist es dann immer so, das sehe ich dann als meine Aufgabe. Also ich fange an, die Leute am Osten einzufangen und dafür zu interessieren und ihnen dann nochmal zu zeigen, nee, schaut mal, das müssen wir anders denken.
Eine Besonderheit bei Ihnen ist vielleicht auch, dachte ich, als ich mich mit Ihrer Biografie beschäftigt habe, dass Sie in Görlitz wohnen und nicht in Kreuzköln oder Moabit oder so. Ich möchte mal zitieren, ganz einfach nur die Überschrift eines längeren Textes, den Sie in der Theater heute veröffentlicht haben, Ende des vergangenen Jahres. Wir erinnern uns, es waren einige Landtagswahlen und die Überschrift lautet demokratische Selbstwirksamkeit. Sie entwickeln darin, wieso so das allgemeine Reden und Denken über den Osten, wie man ja schon so am Artikel merkt, unterkomplex gedacht ist. Und sie haben auch Vorschläge, was zu tun wäre. Sie empfinden sich ja offenbar als demokratisch selbstwirksam. Sie sind in eine Partei eingetreten. Das ist ja potenziell eine Möglichkeit, die alle haben. Nochmal die Frage nach den Zugängen. Wieso ist das für manche leichter und für andere schwieriger?
Das ist, glaube ich, die große Frage, die dahinter steht. Da haben Sie einen wunden Punkt. Ja? Also man kann davon ausgehen, wenn man es jetzt rein psychologisch, soziologisch betrachtet, zu sagen, es war einfach eine lange Zeit da, in der andere Prioritäten gesetzt waren in dieser Transformation. Da war es jetzt nicht unbedingt an der obersten Riege zu sagen, wir gehen in irgendwelche Parteien rein und in irgendwelche Organisationen, sondern da ging es wahrscheinlich ganz banal erstmal und trotzdem am wichtigsten um die Familie, ums Geld, um den Job, ums irgendwie ankommen und vielleicht auch bleiben. Aber man kann dann schon sagen, okay, aber in den letzten 10 Jahren, wo es auch wirtschaftlich bergauf ging, warum ist da niemand in Parteien gegangen? Und es ist eben nicht nur die Parteienebene, es ist auch im Osten Deutschlands die Gewerkschaften, es sind die Vereine, es sind die Kirchen. Also nirgendwo sind so wenig Menschen aktiv, ehrenamtlich aktiv, vor allem wie in Sachsen. Da bildet Sachsen absolut Schlusslicht. Das heißt, die Frage steht, wie Sie schon sagen, im Raum, warum machen die das nicht? Also man könnte jetzt platt sagen, vielleicht haben Sie den Eindruck, es ändert sowieso nichts. Oder aber Sie wählen jetzt den kurzen Weg und erkennen die AfD, wenn wir ganz konkret sind, als so eine Art nachgeholte Partizipationsmöglichkeit. Ne? Also es genügt, dass man diese Partei wählt. Es genügt auch, dass sie nur in Umfragen sagen, dass sie sie wählen würden. Und gefühlt spielt die ganze Bundesrepublik auf einmal verrückt. Und sie muss noch nicht mal in Regierungsverantwortung sein. Es reicht auch da, einfach nur sie zu wählen und in der Opposition zu lassen, weil in dem Fall die CDU mittlerweile ganz klar die Politik übernommen hat und auch die Worte übernommen hat. Und insofern ist es jetzt eine nachträgliche Selbstwirksamkeitserfahrung. Sie müssen also nicht mal in die Partei rein. Es reicht auch, sie zu wählen und sie bekommen eine enorme Sichtbarkeit, eine enorme Aufmerksamkeit.
Lukas Rietschel sagt das, er ist Autor und Dramatiker. Ihm verdanken wir die Romanvorlage für einen Film, den Sie jetzt im Kino sehen können, der ja sozusagen auf einer ganz kleinen, niederschwelligen Ebene verhandelt, was im Großen und Ganzen und dann auch gern mit großer Emphase diskutiert wird. Mit der Faust in die Welt schlagen heißen Film und Buch. Und ich bedanke mich herzlich für Ihre Zeit heute.
Ja, vielen Dank, Frau. Bis bald.